Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der das Werk seiner Hände niemals fallen lässt. Der Friede des Herrn sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Die großen Festtage sind zwar vorbei, vom Kirchenjahr sind wir aber heute am zweiten Sonntag nach Epiphanias, immer noch in der Weihnachtszeit. Und ich finde es schön, dass wir da so langsam rausgehen, weil eigentlich geht Weihnachten ja auch weiter, wenn man so überlegt. Die Hirten sind losgegangen, um allen davon zu erzählen. Und das ist weitergegangen und weitergegangen und weitergegangen. Und heute sind wir hier und bis zu uns ist es gekommen. Das finde ich total schön. Und der Wochenspruch, der bringt es irgendwie so auf den Punkt und sagt, von seiner Fülle haben wir alle genommen. Gnade um Gnade. So stelle ich mir das vor, so eine Gnadenkette. Gnade. Gnade um Gnade kommt das bis zu uns. Und das finde ich, macht, dass wir so ein bisschen von der Weihnachtsfreude und dieser Fülle, die wir da haben, auch mit ins neue Jahr nehmen, auch wenn Weihnachten ein bisschen her ist. Und wenn man euch anguckt, und dann ist das, finde ich, so, dass das mit der Fülle und der Weihnachtsfreude von alleine wieder geht. Das finde ich richtig schön. Toll, dass ihr da seid. Und ihr geht jetzt in die Scheune, denke ich, weil wir nämlich heute Kirchenkaffee haben. Da lade ich dann gleich schon mal alle zu ein. Und euch lade ich ein, eure Kerze anzumachen und dann rüber zu gehen. Richtig gute Frage, weil da 2024 steht, müssten wir eigentlich denken, haben wir gepennt, oder? Aber in der Kirche machen wir das immer so, wir tauschen Ostern. Weil eigentlich da passiert ja das ganz Tolle, das neue Leben kommt. Und da machen wir die neue Kerze. Und dann kommt 2025. Aber hätte längst auch mal jemand anders auffallen können, die Fragen lösen. Sehr gut. Ich sage dann schon mal die Kollekten an. Wir sammeln heute im Klingelbeutel wieder für die Kinder- und Jugendarbeit unserer eigenen Gemeinde. Und gleich am Ausgang sammeln wir für ökumenische Aufgaben und die Auslandsarbeit der EKD, also der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und da geht es vor allen Dingen um Ausbildungsprozesse, wie das in ausländischen Partnerkirchen läuft und dass Menschen von ausländischen Kirchen zu uns kommen und so gleichzeitig die lernen können, vielleicht von unserer Form der Ausbildung, aber wir auch mitkriegen, was in anderen Ländern passiert. Ich glaube gerade, wo sich so vieles bei uns an christlichen Selbstverständlichkeiten in Luft auflöst, ist es sehr wichtig, da im weltweiten Austausch zu bleiben, weil es anderswo auch sehr anders sein kann. Dafür also sammeln wir am Ausgang und wir sammeln weiterhin da in unserem blau-gelben Klingelbeutel für die Ukraine. Gott segne Gabe und Gebende. Und wir singen, das passt heute auch so schön, weil es so hell ist, du Morgenstern, du Licht vom Licht. Die Nummer 74. Wieder mit Ihnen zusammen beten. Der ist in dem kleinen blauen Heft, weil der Psalm 105 aus irgendeinem Grund nicht im Gesangbuch ist, finden wir den also unter der Nummer 90 in dem Ergänzungsheft. Ich beginne und dann lesen Sie wieder die eingerückten Zeilen. Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen, verkündigt sein Tun unter den Völkern.
Singet ihm und spielet ihm. Redet von allen seinen Wundern.
Rühmet seinen heiligen Namen, es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen.
Frage nach dem Herrn und nach seiner Macht, suchet sein Antlitz alle Zeit.
Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes.
Du Geschlecht Abrahams, seines Knechts. Ihr Söhne Jakobs, seiner Auserwählten.
Er ist der Herr, unser Gott, er richtet in aller Welt.
Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat, für tausend Geschlechter.
Kommt, lasst uns anbeten. Des Lebens, da sind wir, so wie wir heute Morgen sind, mit unseren Erfahrungen, unseren Enttäuschungen, allem, was uns in der Woche bewegt hat, und mit unserer Sehnsucht nach Leben und nach Liebe und nach Orientierung. Alles hat Raum bei dir. Komm uns nah und gib uns, was wir brauchen. Dein Segen und deine Kraft, so viel, dass wir davon leben und andere damit stärken können. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit. Amen.
Die Lesung steht heute im Johannesevangelium im zweiten Kapitel, die Geschichte von der Hochzeit zu Kana. Am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was hab ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an, und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, da ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Halleluja!
Lassen Sie uns gemeinsam unseren Glauben bekennen und, soweit es gut geht, dazu aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Dürfen gerne wieder Platz nehmen und wir singen Herr, deine Liebe, das ist die Nummer 663. Gottes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, der Predigttext für heute ist ein besonders lauter. Wir sind sozusagen durch mit Stille Nacht und mit den besinnlichen Tagen. Das ist jetzt mehr so ein Schlagzeug-Solo, was wir da haben. Dieser Abschnitt aus dem Römerbrief hat je nach Übersetzung über ein Dutzend Ausrufezeichen. Ich habe das mal mitgebracht und die Ausrufezeichen sind eigentlich rot und ein bisschen dicker, dass man das mal sehen kann. Ich lese aus dem Römerbrief, im 12. Kapitel, die Verse 9 bis 16. Die Liebe sei ohne falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die geschwisterliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. Das Ausrufezeichen, das ist ja sowas wie der personifizierte Anspruch. Das poltert eigentlich richtig los. Auf geht's, los jetzt, beweg dich. Ich glaube, die Konsequenz dieses kleinen Satzzeichen müsste jedes Management sehr beeindrucken. Maximale Wirkung bei minimalem Platzverbrauch. Und immer bringt es Unruhe und Stress mit sich, beim Absender wie beim Empfänger. Als Post-it-Zettel an der Kühlschranktür oder sonst wo, tu endlich was. Lange Zeit hatte das Ausrufezeichen eher Seltenheitswert. Man hat noch in der Schule gelernt, setz nicht so viele Ausrufezeichen, macht man nicht. Schlechter Stil. Aber es hat in den letzten Jahren ganz schön Karriere gemacht. Neuerdings stürmen Ausrufezeichen, wenn man mal drauf achtet, von allen Seiten auf einen ein. Sie begegnen auch gerne paarweise oder gleich im Rudel. Und dann brüllen sie einen richtig an und verstärken leider meistens simple Botschaften. Wir leben ja irgendwie in so einer Zeit, wo es viel Extreme gibt. Es gibt Schwarz oder Weiß oder viele Leute, die die Welt gerne so einteilen. Und die müssen das ihrer Umgebung gerne lautstark mitteilen. Und dann kommen diese Rudel von Ausrufezeichen. Donald Trump postet fast nichts, was nicht 3 Ausrufezeichen Minimum hat. Und bei mir ist es mittlerweile so, dass mir die Ausrufezeichen eigentlich eher auf die Nerven gehen. Sowohl diese Appelle, so richtig sie sind, tu dies, sei freundlich, friedlich und so, als auch und noch viel schlimmer, dieses Schreizeichen. Ich mag das schon gar nicht mehr hören. Was also tun? Können wir ohne Ausrufezeichen auskommen? Wir wären damit sehr nah bei Paulus, weil im griechischen Originaltext, da kommt der Brief an die Römer ganz ohne Ausrufezeichen aus, was wahrscheinlich daran liegt, dass Paulus zu einer Zeit geschrieben hat, als es noch gar kein Ausrufezeichen gab. Da war das wie in der Antike üblich, da schrieb man ohne Satzzeichen, ohne Punkt, ohne Komma, meistens sogar ohne Leerzeichen zwischen den Worten. Wer sich schon mal auf alten Friedhöfen so Grabsteininschriften oder in alten Kirchen die Inschriften angeguckt hat, hat das vielleicht gesehen. Es geht einfach in einem durch. Mal mitgebracht. Es ist gar nicht so leicht, einen Text ohne Punkt und Komma zu lesen und sogar ohne Leerzeichen, stimmt's? Trotzdem begannen erst im Mittelalter die Vorleser und Abschreiber damit, sich Zeichen an die Stellen zu machen, wo man vielleicht doch besser mal Luft holen könnte. Aber da hat jeder so seine eigenen Zeichen sich ausgedacht. Und es hat lange gedauert, bis es sowas wie allgemein gültige Satzzeichen gab. Und dann hat sich das Ausrufezeichen auch erstmal noch später durchgesetzt, erst so im 17. Jahrhundert. Im Vergleich zu den Buchstaben, die ja schon sehr alt ehrwürdig sind, ist das Ausrufezeichen sozusagen noch ein junger Hüpfer. Das erste Ausrufezeichen in einer Bibel, habe ich nachgelesen, kommt von 1797. Das ist sozusagen gestern, wenn man das auf die Geschichte der Buchstaben gesehen betrachtet. Also weg mit den Ausrufezeichen. Hasst das Böse, hängt dem Guten an, seid brennt im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet, nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Ohne Ausrufezeichen klingt es auch blöd. Also es macht auch keine Freude, es fehlt eigentlich der Schwung. Das Ausrufezeichen, eine rebellische Geschichte. Es ist gerade ein Buch zur Ehrenrettung des Ausrufezeichens erschienen. Das hat eine Literaturwissenschaftlerin geschrieben, die heißt Florence Hasra. Und die stellt fest, es überrascht, dass es, also das Ausrufezeichen, vom Persischen bis zum Mandarin in fast jeder Sprache der Welt existiert. Und dann schwärmt sie von den guten Eigenschaften dieses Zeichens. Und sie lobt seine präzise und ausdrucksstarke Tada-Eigenschaft und die einmalig selbstsichere Form. Ein gerader Abwärtsstrich über einem knackigen Punkt, das spricht für geistige Schlagkraft. Und eine gewisse Schockwirkung besitzt es auch. So war es ein wirksames Instrument für die Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Die haben nämlich ihren Unmut über die autoritären Änderungen der ungarischen Verfassung damals mit einem stummen Mehr aus Ausrufezeichen kommentiert. Das Ausrufezeichen hat einfach was, das in Bewegung versetzt. Und in diesem Buch, da zeigt sie ein Bild, da hat ein Motivationscoach oder Autor eine Figur aus einem Ausrufezeichen gemacht. Und dieser Mensch heißt übrigens James Victor und der will Leute damit ermutigen, macht was, fangt einfach an und denkt nicht so lange über ein Projekt oder eine Idee nach, bis es dann einschläft, bevor es überhaupt je angefangen hat. Also vielleicht ist das Ausrufezeichen noch zu retten. Und wenn man mit den Ideen der Literaturwissenschaftlern nochmal den Paulustext liest, dann finde ich, ist er eigentlich nicht eine Aneinanderreihung von ganz vielen Ausrufezeichen, sondern eher ein einziges, ein großes Ausrufezeichen. Paulus möchte der Gemeinde in Rom damit den Rücken stärken. Die Gemeinde war ja noch relativ neu gegründet und es war schon damals eine große Stadt und die setzt sich aus sehr unterschiedlichen Menschen mit Lebensstilunterschieden und unterschiedlichen Gepflogenheiten, wie das so ist, zusammen. Und die Fragestellungen, die im Zusammenleben so entstehen, die waren jetzt so viel anders als bei uns auch nicht. Und in diese Situation rein, wo das auch noch unklar war, was heißt denn jetzt christliches Leben im Alltag, da macht Paulus ein großes Tada, so nämlich. So kann es gehen, mit Entschlossenheit und mit Hoffnung in die Zukunft. So könnt ihr Haltung zeigen und Halt finden. Tada, ein großes Ausrufezeichen. Und das ist bei Paulus ja in vielen Stellen so, also nicht nur im Brief nach Rom, dass er versucht, den Gemeinden einfach den Rücken zu stärken und ihnen Rückgrat zu geben und auch Beweglichkeit, dass sie die notwendigen Entscheidungen und Einstellungen in ihrem Alltag selber treffen. Und nicht jemand brauchen, der ihnen sagt, da gut, da böse, sondern aus der Haltung raus selber Haltung finden. Eine Neutestamentlerin, Oda Wischmeyer, die hat über diesen Text geschrieben, Paulus verbindet hier vier ethische Sichtweisen. Und eigentlich sind die wie so eine Leiter von den Grundlagen bis zur Weltsicht für Fortgeschrittene. Und es geht ihm, sagt sie, eben nicht um diese einzelnen ethischen Regelungen, nicht um die nächsten 100 Ausrufezeichen, sondern eben um die eine Möglichkeit, christusförmig zu leben, sagt sie. Und das hat mich auf eine Bildidee gebracht. Und weil ich nicht zeichnen kann und auch nicht schon wieder so viel bemühen wollte, habe ich KI gebeten, für mich dieses Bild zu zeigen. Und ich finde, das ist gar nicht schlecht geworden. Ich hoffe, man kann das jetzt erkennen, das ist ein Ausrufezeichen als Wirbelsäule, eben als Rückgrat, das wir haben. Und das finde ich, erschließt den Text so schön. Wenn man jetzt diese vier paulinischen Perspektiven als Perspektiven für Rückengesundheit lesen würde, dann ginge das ungefähr so. Er fängt an mit der Grundlage. Das wäre jetzt bei diesem Ausrufezeichen oder bei unserem Rücken so dieser untere Bereich, da, wo wir unseren Schwerpunkt haben, wo Kreuzbein und Steißbein die Grundlage bilden dafür, dass wir stabil sind und der Körper festen Halt hat. Und da sieht Paulus als ganz allgemeine christliche Lebensgrundlage das Gute und die Liebe. Und daher kommt unser Halt. Das ist unsere Haltung zum Leben. Werft euch dem Guten in die Arme, übersetzt die Bibel in gerechter Sprache an dieser Stelle. Das ist unser Standpunkt, Sitzpunkt, Fixpunkt. Und als zweites, da wo dann die Lendenwirbel kommen, die für den aufrechten Gang sorgen und dafür, dass wir auch beweglich bleiben, da sieht Paulus die Mitmenschlichkeit und zählt das dann auf. Geschwisterliche Liebe, Wertschätzung und Respekt, Gastfreundschaft, praktische Unterstützung füreinander. Die Liste ist eigentlich für jede und jeden im Kopf auszufüllen. Es geht um die Grundeinstellung der Mitmenschlichkeit. Und dann, so wie unsere Brustwirbel das Herz schützen, schützt seine dritte Blickrichtung unser Innerstes. Gebet, Segen, Leben mit Begeisterung. Und dann, zum Schluss, sind es die Halswirbel, die sorgen ja dafür, dass wir den Kopf drehen, beugen, zur Seite neigen können. Da sagt er, richtet euch nicht an den Mächtigen dabei aus, sondern lasst euch zu den Erniedrigten ziehen. Um jetzt mal wieder die Bibel in gerechter Sprache zur Übersetzung zu nehmen. Und dass wir den Kopf zur Seite und nach unten wenden können, um wahrzunehmen, wer am Rand steht oder wer am Boden liegt, das ist eine der ganz besonderen und wichtigsten, glaube ich, menschlichen Fähigkeiten. Und es liegt ein Stück Himmel darin, dass wir das können. Denn alles, was ihr für eines meiner geringsten Geschwister getan habt, habt ihr für mich getan. Wir haben eben von der Hochzeit in Kana gehört. Wasser wird zu Wein, Lebensfreude, Feier, Überfluss. Jesus gibt von allem reichlich. was für ein wunderbares Ausrufezeichen setzt er für das Leben. Und so verstanden liebe ich es, Paulus Ausrufezeichen im Rücken zu haben und gefühlt mit dieser Wirbelsäule durchs Leben zu gehen. Ich war am vergangenen Sonntag bei einem Vortrag von Frau Dr. Wenzel, das ist die Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt. Und sie hat da über neuen Antisemitismus gesprochen. Und ich dachte, ach schade, dass du nichts zum Mitschreiben hast, aber sie hat es sehr, sehr persönlich gemacht. Und da blieben uns Worte und Stifte und alles eigentlich im Halse stecken, weil das, was sie erzählt hat, was sie erfährt im Moment an persönlichen Beleidigungen, sie hat von einer Shame-Kampagne gesprochen und auch an Drohungen, Hasskommentaren und wie sie versucht, ihre Mitarbeiterin, also das Jüdische Museum, das ist ein ganz normales Museum, es ist kein kirchliches Ding, kein jüdisch-religiöses, sondern ein kommunales Museum und die werden zu Hause mit Fäkalien beschmierten Briefkästen empfangen, wenn die aus dem Urlaub kommen. Und also die Liste war schrecklich und lang und diese Frau ist Professorin auch in Frankfurt an der Goethe-Uni, die ist gewohnt, vor Leuten zu reden. Und sie war kaum noch zu verstehen. Erst als sie dann über Studien berichtet hat, war sie wieder in ihrem normalen, wie Professoren oder Lehrerinnen und so reden können. Und alle in diesem Vortrag, das war zu einem Neujahrsempfang, waren erstmal völlig mitgenommen. Und dann war aber der Satz, der uns am Ende doch auch aufgerichtet hat und der jetzt so hier hinpasst, war, sie hat einen Appell gemacht, und zwar ein Ausrufezeichen, hat sie gesagt, wie und wo auch immer ihr seid, wir brauchen eure klare Haltung. Und da würde ich jetzt drei Ausrufezeichen setzen, auch wenn ich keine Freundin von zu vielen Ausrufezeichen bin. Und Paulus sei Dank für seine Worte, die in dieser Situation einen den Rücken stärken. Und sein Ausrufezeichen ist eben dieses, was uns gerade aufrichtet, aber den Blick nach links und rechts und nach unten eher als nach oben richten lässt. Und dass wir dann, erinnert uns das, finde ich, schon daran, dass wir die Pflicht haben, auch das Recht, aber auch die Pflicht, uns aufzurichten und unsere Stimme zu erheben. Und ich glaube, das Ausrufezeichen sagt uns auch noch, deine Stimme zählt auch. Wir sind nicht bloß eine unwichtige Person, sondern wichtig. Und so glaube ich eigentlich, dass jede und jeder von uns dann auch die Fähigkeit hat, selber Ausrufezeichen zu sein und auch zu setzen. Wir könnten sowas sein wie Gottes Ausrufezeichen in dieser Welt. Und weil der Text in der Bibel in gerechter Sprache so schön ist, lese ich den jetzt nochmal in dieser Übersetzung und habe eine Wortwolke daraus gemacht. Das kann man jetzt nicht so leicht mitlesen. Eure Liebe sei ohne Hintergedanken. Nennt das Böse beim Namen und werft euch dem Guten in die Arme. Liebt einander von Herzen wie Geschwister und übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Haltet euch mit eurer Begeisterung nicht zurück. Lasst euch von der Geistkraft entzünden und setzt euch für die Lebendige ein. Freut euch, weil ihr Hoffnung habt. Haltet durch, wenn ihr in Not seid und hört nicht auf zu beten. Teilt das, was ihr habt, mit den heiligen Geschwistern, wenn sie in Not sind. Seid jederzeit gastfreundlich. Segnet die, die euch verfolgen. Setzt auf das Gute in ihnen und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Glücklichen und weint mit den Traurigen. Zieht alle an einem Strang und richtet euch dabei nicht an den Mächtigen aus, sondern lasst euch zu den Erniedrigten ziehen. Bildet euch nicht zu viel auf eure eigene Klugheit ein. Mit Gottes Hilfe soll es so sein. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Und wir singen Lied Nummer 221. noch einiges bekannt geben. Wir laden herzlich ein, am kommenden Dienstag, am 21. ist um 19.30 Uhr wieder Gesprächsabend mit Georg Plasker zum Thema »Ich glaube an Jesus Christus, sitzen zur Rechten Gottes«. Spannend, sich das bildlich auch mal vorzustellen, das wird bestimmt ein interessanter Abend. Dann laden wir ein, wie immer, zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, aber vorher, ich sehe gerade, ich habe es falsch rum aufgeschrieben, vorher haben wir am Samstag, den 25. Januar um 18 Uhr Konzert mit dem Blechwerk Unterbarm. Wer sich erinnert, die waren, waren hier und das war wirklich toll, wie die gespielt haben, also kann ich sehr empfehlen, 18 Uhr Konzert mit Blechwerk Unterbarm und dann am Sonntag zum Gottesdienst. Das ist um 10 Uhr. Da habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, mit wem. Weißt du das?
Ich meine Frank Oschmann.
Mit Frank Oschmann, danke schön. Das hatte ich mir hier jetzt nicht aufgeschrieben. Ich glaube, das waren soweit die Dinge, außer jemand hat noch was. Ich lade noch mal ein zum Kirchencafé. Das hat man vielleicht von eben schon wieder vergessen. Im Anschluss an den Gottesdienst. Einfach eine Tür weiter. Barmherziger Gott, wir haben Brot und Saft geschmeckt. Wir danken dir, dass du unsere Kraft und Stärke sein willst. Gott, wir bitten dich für die Welt und für uns um Liebe ohne Hintergedanken, um die Kraft, das Böse beim Namen zu nennen und die Freude, sich dem Guten in die Arme zu werfen. Gott, wir bitten dich für die Welt und für uns um Liebe untereinander, um Fröhlichkeit in der Hoffnung, um Begleitung in schweren Zeiten. Gott, wir bitten dich für die Welt und für uns, um Gastfreundschaft und um Segen für die Verfolgten, um Mitgefühl mit denen, die leiden und um die Fähigkeit, an einem Strang zu ziehen. Gott, du bist die Liebe, auf dich hoffen wir, heute, morgen und alle Tage. Amen. Wir singen Segne und Behüte. Leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.
Thank you.